Hallo und herzlich willkommen zu dieser Analyse, speziell für dich als Mitglied der Passiver Geldfluss Academy. Heute schauen wir auf den Börsenmonat Oktober 2025 zurück. Ein Monat, der nach einem turbulenten Sommer zwar Erholung brachte, aber so unter der Oberfläche, da brodelte es doch ganz schön. Wir sprechen gleich über die Bewegungen bei Aktien, Gold und Co., klar, aber vor allem beleuchten wir das große Thema des Monats, das Dilemma von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der steht nämlich vor einer echten Zwickmühle, so zwischen dem boomenden KI-Sektor auf der einen Seite und einem erstarrenden Arbeitsmarkt auf der anderen. Und das hat natürlich auch Folgen für deine langfristige Strategie.
Genau, wir schauen uns mal an, wie sich dieses Spannungsfeld in den Marktdaten und auch in den Wirtschaftsberichten im Oktober so gezeigt hat. Unser Ziel ist es ja, die wichtigsten Signale für dich rauszufiltern, damit du die aktuelle Gemengelage einfach besser einordnen kannst, gerade als passiver Langfristinvestor, ne?
Okay, super. Dann lass uns doch direkt starten. Der Oktober, der zeigte ja erstmal eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Märkte, oder? So auf den ersten Blick.
Das stimmt, ja. Auf den ersten Blick sah es nach Erholung aus. Der S&P 500 zum Beispiel, der legte im Oktober gut 2% zu und schloss dann bei über 6.800 Punkten. Getrieben wurde das vor allem von starken Quartalszahlen aus dem Tech-Sektor. Da kommen wir sicher gleich noch drauf. Und aufs Jahr gesehen steht der Index damit fast 20% im Plus. Das ist schon ordentlich.
Und der Nasdaq 100, der ja so stark von Tech-Werten geprägt ist, der lief dann wahrscheinlich sogar noch besser?
Ja, genau. Der legte um rund 2,5% zu und notierte am Monatsende bei etwa 23.600 Punkten. Hier war der Treiber ganz klar die anhaltende KI-Begeisterung, also besonders bei den Chip-Werten.
Okay.
Seit Jahresbeginn sind das jetzt über 23% plus. Aber, und das ist wichtig, auch hier gab es Schwankungen. Also zum Beispiel gab es einen Dämpfer durch schwache Netflix-Zahlen Ende des Monats. Das zeigt halt schon, die Nervosität ist nicht einfach weg, ne?
Nee, das merkt man. Interessant wird es ja oft, wenn man mal abseits der großen Aktienindizes schaut. Gold hat ja für Schlagzeilen gesorgt, oder?
Absolut. Gold hat am 8. Oktober die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze geknackt. Das muss man sich mal vorstellen. Ein historischer Meilenstein.
Ist echt Wahnsinn.
Ja. Am Ende des Monats stand es immer noch knapp darüber, also ein Plus von über 3,5% allein im Oktober und fast 47% seit Jahresbeginn. Das ist schon gewaltig.
Und was treibt das so? Immer noch die alten Themen?
Ja, im Grunde schon. Getrieben wird das natürlich durch Inflationssorgen und die Suche nach Sicherheit, die ewigen Treiber. Allerdings, das muss man auch sagen, kam der Preis in der zweiten Monatshälfte wieder etwas zurück.
Ah, okay.
Ja, als die Aktienmärkte eben anzogen und die Fed-Politik vielleicht als weniger locker wahrgenommen wurde, da ist Gold dann wieder etwas gefallen.
Verstehe. Und Bitcoin. Der Oktober gilt ja oft als Abtober, ne? Für Kryptowährungen. Wurde er seinem Ruf denn gerecht dieses Mal?
Dieses Mal leider nicht so richtig. Also, Bitcoin startete zwar stark und erreichte Anfang Oktober auch ein neues Allzeithoch. Das lag bei über 126.000 Dollar.
Wow.
Fiel dann aber bis Monatsende wieder auf unter 110.000 Dollar zurück. Das war dann ein Minus von 4% im Monat.
Oh, woran lag's?
Tja. Gründe dafür waren wohl regulatorische Unsicherheiten, das ist ja immer wieder Thema, und wahrscheinlich auch ein starker US-Dollar. Trotzdem ist das Plus seit Jahresbeginn natürlich immer noch enorm, keine Frage.
Klar.
Für den Moment scheint sich der Kurs jetzt so um die 107.000 Dollar zu stabilisieren. Mal sehen, wie es da weitergeht.
Ja, spannend. Und was machten so die anderen Ecken des Marktes? Rohstoffe und Währungen? Öl zum Beispiel?
Brentöl hat im Oktober nachgegeben um fast 5% auf rund 65 Dollar pro Barrel am Ende. Da drückten halt Sorgen vor einem Überangebot und eine schwächere Nachfrage, insbesondere aus China, so die Analystenmeinung.
Okay.
Und der Euro, der schwächelte gegenüber dem US-Dollar, fiel um etwa 1,6% auf rund 1,1550. Das spiegelt halt die unterschiedlichen Wachstumsaussichten und die Geldpolitik wider. Ne? Der Dollar hat klar von den Signalen der Fed profitiert.
Damit sind wir ja beim Kernpunkt. Jerome Powell und die Fed. Du sagtest ja eingangs, er steckt in einem Dilemma. Was genau ist denn damit gemeint? Das scheint ja die Märkte so unterschwellig ziemlich stark zu beschäftigen.
Ja, das ist in der Tat die zentrale Frage, die sich im Oktober so richtig herauskristallisiert hat. Powell steht vor dem Problem, dass die Wirtschaft zweigeteilt wirkt. Auf der einen Seite haben wir diesen boomenden KI-Sektor, der für hohe Unternehmensgewinne und auch Produktivitätszuwächse sorgt.
Mhm.
Powell selbst sagte ja in seiner Pressekonferenz Ende Oktober sinngemäß, er sehe hier keine Blase wie damals bei der Dotcom-Krise. Denn, und das ist sein Argument, diese Unternehmen haben tatsächlich Gewinne.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt.
Genau. Und diese Firmen seien auch weniger von Zinserhöhungen betroffen, meint er.
Klingt ja erstmal positiv. Also wo ist das Problem dann? Das Dilemma?
Tja, die Kehrseite der Arbeitsmarkt. Powell sprach da von einem Great Freeze, also einem Einfrieren des Arbeitsmarktes.
Great Freeze, okay.
Ja. Bereinigt um statistische Effekte sei die Schaffung neuer Stellen nahe Null, so seine Analyse. Gleichzeitig gab es 2025 schon fast 1 Million angekündigte Jobkürzungen. Ein nicht unerheblicher Teil davon explizit wegen KI.
Puh, das ist eine Hausnummer.
Absolut. Er nannte es sogar eine Arbeitslosenkrise, die er sehr sorgfältig beobachte. Das Dilemma ist also, KI treibt die Produktivität, super Sache eigentlich, aber sie vernichtet gleichzeitig oder verhindert zumindest neue Jobs in anderen Sektoren. Und das gefährdet dann natürlich den Konsum und das Gesamtwachstum.
Verstehe. Also Produktivitätsboom auf der einen Seite, aber Jobflaute auf der anderen. Und die Fed sitzt mit ihrem berühmten Doppelmandat, Preisstabilität und Vollbeschäftigung genau dazwischen. Da ist knifflig.
Exakt. Powell hat das auch ziemlich treffend formuliert, fand ich. Er sagte, wir haben Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für die Beschäftigung. Das ist eine sehr schwierige Situation für eine Zentralbank.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Und dieses Spannungsfeld, das prägte eben den Oktober und wird uns wohl auch noch eine ganze Weile begleiten.
Lass uns doch mal schauen, wie sich das in den globalen Wirtschaftsdaten im Oktober so widergespiegelt hat. Gab es da Signale, die Pauls Sorgen vielleicht bestätigen oder auch nicht?
Ja, durchaus. Der Internationale Währungsfonds, also der IWF, der senkte ja Mitte Oktober seine globale Wachstumsprognose für 2025 auf nur noch 2,9%.
Mhm.
Und er warnte gleichzeitig vor Risiken durch Handelskonflikte und hohe Schulden. Das passt schon ins Bild einer sich abschwächenden Weltwirtschaft.
Okay. Und die USA selbst?
In den USA selbst waren die Daten aber ehrlich gesagt eher gemischt. Die Arbeitsmarktdaten Anfang Oktober, das sind ja immer diese Non-Farm Payrolls, also neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft, die waren mit plus 254.000 überraschend stark.
Ach, tatsächlich.
Ja. Und die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex CPI, die kühlte sich Mitte Oktober auch leicht ab auf 2,3%. Das hat die Fed auf den ersten Blick ja eher gestützt.
Moment, aber das passt ja jetzt nicht so ganz zum Great Freeze, von dem Powell sprach. Starker Arbeitsmarktbericht, aber er redet von Krise.
Genau das ist ja die Schwierigkeit und das, was die Sache so komplex macht. Die offiziellen Headline-Jobzahlen sehen auf den ersten Blick gut aus, ja? Aber Powell blickt offenbar auf bereinigte Daten oder vielleicht andere nachlaufende Indikatoren, die ihm Sorgen bereiten. Vielleicht bezüglich der Qualität oder der Nachhaltigkeit des Jobwachstums oder eben der Chancen für Arbeitslose, wieder reinzukommen.
Ah, verstehe. Also die Headline-Zahlen allein erzählen nicht die ganze Geschichte.
Genau. Das scheint seine Sorge zu sein.
Und wie sah es in Europa und Asien aus? Ähnliche Muster vielleicht?
Teilweise, ja. In der Eurozone fiel die Inflation Anfang Oktober auf 1,8%, also sogar unter das Ziel der Europäischen Zentralbank, der EZB. Das hat natürlich sofort Spekulationen über Zinssenkungen genährt, klar.
Logisch.
Die Einkaufsmanager-Indizes aber, die PMIs, die zeigten ein ziemlich gespaltenes Bild. Die Industrie schwächelt weiter, also der Index liegt unter 50, während der Dienstleistungssektor noch stabil ist, über 50. Das deutsche IFO-Geschäftsklima hat sich aber leicht aufgehellt. Also gemischt.
Okay. Und Asien?
Aus Asien kamen ebenfalls gemischte Signale. Chinas Industrie-PMI fiel Ende Oktober unter die wichtige Wachstumsschwelle von 50. Das deutet wohl auf die anhaltende Immobilienkrise hin, die da immer noch schwelt.
Ja, die hört man ja immer wieder.
Andererseits gab es ein Handelsabkommen zwischen China und Japan, das die Stimmung wieder etwas gestützt hat. Und, auch interessant, die neuseeländische Zentralbank hat überraschend deutlich die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist schon ein Zeichen, dass auch andere Regionen Bremsspuren sehen und reagieren.
Okay, Das alles landete dann also Ende Oktober auf dem Tisch der Fed. Wie hat sie denn nun ganz konkret auf dieses schwierige Umfeld und auf Pauls Dilemma reagiert? Gab es die Zinssenkung?
Ja, die gab es. Die Fed hat am 29. Oktober den Leitzins erneut gesenkt, um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozentpunkte. Die neue Spanne liegt jetzt bei 3,75 bis 4,00%.
Okay.
Das war ja die dritte Senkung in Folge und wurde von den meisten Marktteilnehmern auch so erwartet. Die offizielle Begründung klang auch erstmal noch relativ, naja, optimistisch. Die Wirtschaft expandiere solide.
Aber das war, wie du ja schon angedeutet hast, nicht die ganze Geschichte. Die Pressekonferenz von Paul am Tag danach war dann der entscheidende Punkt.
Genau, da kam der Hammer sozusagen. Dort hat er eben dieses Dilemma sehr, sehr deutlich angesprochen und auch signalisiert, dass dies, also die Oktobersenkung, möglicherweise die letzte Zinssenkung für 2025 gewesen sein könnte.
Aha, okay. Und die Begründung dafür?
Seine Begründung war, die Inflation sei ja unter Kontrolle und der Arbeitsmarkt zumindest offiziell robust. Interessant war aber auch die Abstimmung im FOMC, also dem Gremium, das die Zinsen festlegt. Die war nämlich nicht einstimmig, sondern 10-2.
Aha.
Das deutet schon auf interne Diskussionen hin, wie stark die Risiken für den Arbeitsmarkt wirklich eingeschätzt werden und ob vielleicht doch weitere Lockerungen nötig wären. Die Märkte reagierten darauf dann auch prompt, leicht verunsichert.
Die Zinssenkung war also quasi ein Zugeständnis an die Arbeitsmarktrisiken, die ihr seht, aber gleichzeitig mit der Ansage, so jetzt schauen wir erstmal ganz genau hin, wie sich die Daten entwickeln, bevor wir weitermachen.
Ja, so kann man es interpretieren. Es ist ein echter Balanceakt. Paul betonte ja auch, man navigiere diese Spannung so sorgfältig wie möglich. Das heißt für uns und natürlich auch für dich als Anleger, die Fed bleibt zwar grundsätzlich unterstützend, aber die nächsten Schritte sind extrem abhängig von den kommenden Daten, insbesondere vom Arbeitsmarkt.
Was natürlich Potenzial für Volatilität birgt.
Genau, jeder neue Datenpunkt könnte die Märkte bewegen.
Lass uns nochmal kurz auf Pauls Aussagen zum KI-Boom und diesem Great Freeze eingehen. Das hat ja doch direkte Auswirkungen auf viele Unternehmen, die man so in einem typischen passiven Portfolio hat, ne?
Absolut, es ist ein Kernpunkt. Paul hat ja klargestellt, er sieht den KI-Boom nicht als spekulative Blase. Sein Argument, die Unternehmen dahinter erwirtschaften anders als damals zur Dotcom-Zeit tatsächlich hohe Gewinne.
Mhm.
Diese Investitionen in KI treiben die Produktivität und sind seiner Meinung nach wohl auch weniger zinsempfindlich. Und für die Fed heißt das erstmal kein akuter Grund, hier aktiv gegenzusteuern oder eine Blase platzen zu lassen.
Das ist ja für passive Investoren, die ja oft stark in Tech investiert sind, erstmal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Aber dann kommt die Kehrseite.
Genau, die Kehrseite ist eben dieser Great Freeze am Arbeitsmarkt. Paul sieht die Gefahr einer K-förmigen Entwicklung. Das heißt, die KI-Profiteure, also bestimmte Unternehmen und hochqualifizierte Arbeitskräfte, ziehen davon, während andere Sektoren stagnieren oder sogar schrumpfen und geringqualifizierte vielleicht abgehängt werden.
Ja.
Und das ist nicht nur ein soziales Problem, sondern kann eben, wie gesagt, auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dämpfen. Dieses Auseinanderdriften, das ist eine riesige Herausforderung für die Politik und eben auch für die Geldpolitik.
Das bedeutet ja für meine Anlagestrategie auch eine gewisse Ambivalenz, oder? Einerseits profitiere ich vielleicht vom KI-Boom in meinem Depot, aber andererseits könnte dieser Boom über den Arbeitsmarkt das gesamte wirtschaftliche Umfeld irgendwie belasten.
Genau, das ist die Krux. Das ist das Spannungsfeld. Kurzfristig treibt KI die Kurse bestimmter Aktien, keine Frage. Langfristig muss man aber die gesamtwirtschaftlichen Folgen im Blick behalten, die Paul hier so deutlich anspricht. Das macht die aktuelle Situation eben so komplex und ja auch schwierig zu navigieren.
KI-Boom hier, vielleicht Schwäche woanders. Dort wiedergespiegelt, wer waren so die Gewinner und Verlierer?
Ja, das Bild war schon recht deutlich. Im S&P 500 waren die Gewinner klar im KI-Umfeld zu finden. AMD zum Beispiel schoss um über 50% nach oben im Oktober.
Wahnsinn.
Ja, getrieben von KI-Fantasie und starken Zahlen. Micron Technology, ein Speicherchip-Hersteller, legte fast 30% zu. Auch Nvidia und Broadcom im Nasdaq 100 waren sehr stark unterwegs. Das bestätigt ja Pauls Aussage. Die KI-Unternehmen liefern Gewinner und treiben die Indizes.
Und auf der Verliererseite? Gab es da vielleicht Muster, die zu diesem Great Freeze passen könnten? Also Schwäche in breiteren Sektoren?
Mhm. Nicht unbedingt so direkt 1:1, aber man sah schon Schwäche bei Unternehmen, die stärker vom allgemeinen Konsum oder von Konjunkturzyklen abhängen. Pfizer ist zum Beispiel ein Zahlungsdienstleister, verlor 25% nach einer Prognosesenkung.
Autsch.
Ja, Align Technology, die sind ja bekannt für diese durchsichtigen Zahnspangen, litt unter Nachfragerückgang. Netflix enttäuschte bei den Abonnentenzahlen, was vielleicht auf Sättigung oder auch Kaufkraftverlust hindeuten könnte.
Möglich.
Im DAX zeigten sich zwar Industriewerte wie Siemens Energy, die profitieren ja stark vom Energiewendeboom übers Jahr sehr stark, aber im Oktober eher verhalten, während konjunktursensible Werte wie ThyssenKrupp eher litten. Es ist also kein ganz einheitliches Bild, aber diese KI-getriebene Zweiteilung, die ist schon spürbar, finde ich.
Okay, wir haben jetzt wirklich viel über den Oktober gesprochen. Markterholung ja, aber mit Nervosität. Goldrekord, Bitcoin-Enttäuschung und vor allem dieses große Powell-Dilemma zwischen dem KI-Boom und der Jobflaute. Was heißt das denn jetzt alles für die kommenden Monate, also November und Dezember? Gibt es noch Hoffnung auf eine Jahresendrallye?
Also rein historisch gesehen sind November und Dezember oft starke Börsenmonate. Das ist bekannt. Seit 1928 legte der S&P 500 in diesen beiden Monaten im Schnitt über 3% zu.
Okay.
Und viele Analysten erwarten auch für dieses Jahr ein Plus von, naja, vielleicht 4-5% für S&P 500 und Nasdaq. Gestützt wird das durch diese saisonalen Effekte und natürlich das Weihnachtsgeschäft, das den Konsum ankurbeln soll.
Aber die Unsicherheit durch Powells Dilemma, die bleibt uns erhalten.
Definitiv. Die von Powell ja signalisierte Zinspause oder zumindest diese hohe Datenabhängigkeit bedeutet, dass die Märkte extrem sensibel auf jeden neuen Wirtschaftsindikator reagieren werden. Vor allem eben auf Arbeitsmarktdaten.
Mhm.
Überraschungen hier, egal in welche Richtung, könnten für starke Schwankungen sorgen. Die Dezember-Sitzung der Fed wird daher sicher mit Hochspannung erwartet. Was sagen die neuen Daten bis dahin?
Welche anderen Risiken siehst du denn noch für eine mögliche Jahresendrallye?
Naja, die globale Konjunkturabkühlung, die der IWF ja prognostiziert hat, das bleibt ein Thema. Wenn sich das bestätigt, könnte das die Unternehmensgewinne stärker belasten, als bisher vielleicht eingepreist ist.
Ja.
Auch spezifische Faktoren wie ein möglicher Rückgang der Migration in den USA könnten den Konsum dämpfen. Das wird diskutiert. Und natürlich, klar, geopolitische Risiken bleiben immer ein unkalkulierbarer Faktor.
Okay. Und für die einzelnen Anlageklassen, was heißt das konkret?
Also, für Gold könnte das heißen, dass es etwas nachgibt, wenn die Aktienmärkte weiter gut laufen und die Risikobereitschaft steigt. Bitcoin hat sicher Erholungspotenzial, vielleicht Richtung $120.000, falls die Stimmung dreht oder es positive News gibt, zum Beispiel bei der Regulierung.
Hm.
Öl bleibt wohl eher unter Druck, so um die 60, vielleicht $65. Und der Euro könnte weiter schwächeln, gerade wenn die EZB tatsächlich die Zinsen senkt, während die Fed eben pausiert. Der Zinsunterschied spricht dann für den Dollar.
Also unterm Strich, die Chancen für eine Jahresendrallye stehen vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Fahrt könnte ziemlich holprig werden, weil dieses Grundrauschen des Powell-Dilemmas und der Konjunktursorgen einfach da ist und bestehen bleibt.
Ja, das rattet eigentlich ziemlich gut zusammen. Ein vorsichtiger Optimismus ist vielleicht angebracht, aber die Risiken für Korrekturen, die sind definitiv vorhanden. Und für passive Langfristinvestoren, also für dich, bedeutet das vor allem, Ruhe bewahren, die Strategie im Blick behalten und sich nicht von kurzfristiger Volatilität verrückt machen lassen.
Genau.
Aber die strukturellen Veränderungen durch KI und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, die werden uns sicher weit über das Jahresende hinaus beschäftigen. Das ist ein langfristiges Thema.
Absolut. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Der Oktober 2025, der brachte also eine Erholung an den Aktienmärkten. Klar, angeführt von KI-getriebenen Tech-Werten. Gold setzte einen beeindruckenden Meilenstein. Bitcoin enttäuschte eher den Abtober. Öl gab nach. Das bestimmende Thema war jedoch dieses Dilemma von Jerome Powell. Wie geht man um mit einem KI-Boom, der einerseits die Produktivität steigert, aber gleichzeitig den Arbeitsmarkt einzufrieren droht? Seine vorsichtige Zinssenkung und die starke Betonung der Datenabhängigkeit spiegeln eben genau diese Zwickmühle wider.
Richtig. Und die kommenden Monate werden eben zeigen, wie sich dieses Spannungsfeld weiterentwickelt. Die Wirtschaftsdaten, allen voran die Arbeitsmarktzahlen, werden absolut entscheidend dafür sein, ob die Fed ihren Kurs so beibehält oder vielleicht doch nochmal handeln muss, in die eine oder andere Richtung. Dieses komplexe Zusammenspiel aus Technologie, Arbeitsmarkt und Inflation, das bleibt der Schlüssel für die Marktentwicklung.
Und das führt uns jetzt zu einer wirklich spannenden Frage für dich als Mitglied der Academy. Wenn KI einerseits die Gewinne der Unternehmen in deinem passiven Portfolio antreibt, was ja super ist, aber andererseits über diesen Great Freeze am Arbeitsmarkt potenziell die Gesamtwirtschaft und vielleicht sogar die Gesellschaft belastet, wie gehst du denn mit diesem Widerspruch in deiner Anlagestrategie um? Ist dein Portfolio vielleicht robust genug aufgestellt, um von der einen Seite zu profitieren, ohne aber von der anderen zu stark getroffen zu werden? Das ist eine Frage, über die man mal nachdenken kann. Ja, das war unsere Analyse zum Oktober 2025. Wir hoffen, diese Einblicke helfen dir bei deinen Überlegungen und deiner Strategie. Bis zum nächsten Mal hier für die passive Geldfluss Academy.